Hier kommt Moto-Ikonen, die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
Hallo Marc.
Hallo.
Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben noch nicht ausführlich genug über den Mercedes W126 gesprochen. Wie siehst du das?
Ich glaube auch. Ich meine, man muss bedenken, das ist, je nachdem wie man rechnet, 12 Jahre gebaut worden. Das ist das Luxusauto, was am längsten gebaut wurde. Von den Stückzahlen uneinholbar. Wer 4 sagt, kann auch 5 sagen. Ja, ich glaube, deswegen sollten wir heute vielleicht mal die
weiter,
Zeit
oder?
Nutzen für eine Bonusfolge.
Wir reden einfach weiter.
Genau.
Ja. Aber wenn uns keiner mehr zuhört, ist egal, dann
genau.
Haben wir jedenfalls mal drüber geredet.
Ja, genau.
Wir machen das ja nicht.
Wir fragen einfach gar keinen, ob jemand Lust hätte, uns nochmal zuzuhören zu dem Auto.
Wir reden einfach mal.
Genau. Und ich glaube, wir müssen aber trotzdem erstmal großartig Danke sagen, weil, also ich weiß nicht, was du gehört hast, das Feedback, was ich jetzt bekommen habe, war wirklich durch die Bank weg super. Weil Leute gesagt haben, erstmal dachten so, ui, das sind aber ganz schön viele Folgen, so wenn Leute später erst reingeschaltet haben und das nicht von Anfang an gehört haben. Aber dann haben sie festgestellt, auch hochkarätige Leute, die auch lange, lange bei gewissen Sachen dabei sind, dass sie bei uns beiden noch was rausgehört haben, gelernt haben. Und das ist doch schön.
Ja, und offensichtlich hat sich keiner richtig gelangweilt. Das ist doch auch schon mal die Hauptsache,
genau,
oder?
Genau.
Das ist doch super. Und wir beide uns auch nicht.
Nee, wir beide auf gar keinen Fall. Und es ist ja auch eine Herzenssache irgendwo.
Eben.
Genau.
Wir kriegen ja eh kein Geld. Wir machen es ja nur zum Spaß. Das vergessen ja viele dann auch.
Genau, deswegen fragen wir auch gar nicht, ob es den Leuten gefällt. Wir hoffen einfach, dass es weiter so ist. Und
die Frage ist, haben wir noch Stoff? Können wir noch über irgendwas sprechen?
Doch, wir haben noch irgendwas. Man hört vielleicht hier das Geraschel.
Ja.
Ich habe hier einige Papiere noch vor mir liegen.
Erzähl mal, über was würdest du denn gerne noch reden?
Also ich glaube, wenn wir so kurz mal, was wir jetzt in der Bonusfolge machen könnten, machen sollten, wäre vielleicht, das ist letztes Mal nicht so aufgegangen, Promis, wobei das immer so ein bisschen gefährlich ist. Was ist ein Promi? Heute sind ja Leute Promis,
die aber damals waren es noch echte Promis.
Genau, also gewisse Namen, sage ich mal, die so ein Auto gefahren haben, wäre vielleicht ganz spannend. Das sollten wir uns angucken. Dann vielleicht, das ist mir so ein bisschen eine Herzensangelegenheit, und das kenne ich halt, dass Leute das schon interessiert, nochmal tiefer reinzugehen über so Serienunterschiede. Mhm. Weil es gibt ja theoretisch eine Vorserie, dann die erste, das Hauptmodell von 80 bis 85, dann die Facelift, das, die Modellpflege. Und in der Modellpflege gab es aber nochmal eine kleine Änderung zum Ende hin. Und da würde ich vielleicht so ein paar Kleinigkeiten rauspicken.
Also ich spüre schon die Leidenschaft bei dir.
Ja, lass uns
so mit dem Thema sofort anfangen, oder?
Ja.
Serien.
Ja. Fangen wir einfach an.
Also du hast es gerade so schön erklärt. Es gab
also genau.
Eigentlich gab es, wenn man die Vorserie mitzählt, gab es eigentlich 4 Serien, ne?
Genau, also theoretisch ja. Also 4 Serien kann man sagen, wobei Mercedes halt nur von erst, also eigentlich sprechen die so ja gar nicht. Es gibt das Auto und dann gibt es die Modellpflege.
Fertig. So
für die gibt es nur 2.
Dein großes Thema ist ja, dass in diesen Serien ja auch ständig was geändert wurde.
Genau. Ich habe halt irgendwann mal, fragt mich jetzt nicht wann oder frag du mich nicht wann, mal versucht, das so ein bisschen rauszusuchen aus Zeitungsartikeln oder aus dem Mercedes-Ersatzteilkatalog kann man das teilweise sehen. Bei alten Autos oder alten Baureihen geht das noch, dass du sehen kannst, ab einer gewissen Fahrgestellnummer wird ein anderer Knopf eingebaut. Und dann kannst du grob recherchieren, welcher Monat das gewesen ist. Bei neuen Autos geht das nicht. Also du kannst nicht beim 222er S-Klasse sagen, ab wann diese Holzmaserung jetzt verbaut wurde oder der andere Farbton, weil das so, die ändern das jährlich eigentlich, die Hersteller heute. Und das war beim 126er alles noch ein bisschen ruhiger. Trotzdem habe ich hier, glaube ich, keine Ahnung, 10 Seiten, wo Sachen draufstehen. Also fangen wir mit der Vorserie an. Die Vorserie, da haben wir ja Bilder bei Instagram gepostet. Es gibt bei mir beim Kanal Landgraf auch Videos, so 2 Werbevideos von der IAA. Die Vorserie ist theoretisch, du hast andere Stoßfänger. Du hast diese Erstserienstoßfänger, aber ohne eine runde Wulst oben. Also die sehen deutlich glattflächiger aus, viel futuristischer. Dann hast du...
Das ist also interessant, dass man das noch geändert hat, ne? Weil das müssten ja dann eigentlich reine Designgründe gewesen sein.
Ja, oder Reparaturgründe. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht, wenn man doch mal im Parkhaus gegen eine Wand geschubbert ist, dass der ganze Stoßfänger lackiert werden musste, hattest du aber diese Wulst da drauf, wurde nur die Wulst lackiert. Und dann musst du bedenken, Mercedes war so traditionell damals, also man würde heute vielleicht spießig sagen, alle anderen Mercedes hatten eine Gummiwulstwurst auf den groben Stoßstangen.
Stimmt.
Und das sollte das vielleicht, glaube ich, so ein bisschen stilistisch auch wieder aufgreifen. Mhm. Also da gab es vielleicht intern echt noch so ein bisschen Gemurmel nach der Serieneinführung, also nach der IAA quasi.
Nach der Präsentation, wo das öffentlich wurde, wie der aussehen würde.
Weil es, ich habe selber schon mal gesehen, es war ganz lange her, dass so Fahrzeuge auch ausgeliefert wurden. Also es gab definitiv ganz frühe Anfang 80er Baujahre mit den Vorserienstoßstangen in Kundenhand. Was nie in Kundenhand geschafft hat, jedenfalls habe ich das noch nie gesehen, auch kein Gebrauchteil, sind diese total futuristischen Radzierdeckel, die Radkappen. Mhm. Weil die Radkappen sehen eigentlich aus wie die Blechradkappen, nur aus Kunststoff. Mhm. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass die wirklich Probleme hatten mit Fading, also mit Bremsen nachlassen, Bremsentemperatur und so weiter, weil die dann doch nicht gut genug waren für diese sportlichen oder hochmotorisierten Fahrzeuge damals.
Also sprich, die waren zu geschlossen.
Genau, die waren zu Moondisc-artig. Mm. Und dann hat man die so ein bisschen die Turbo-Fan-Schaufel entwickelt, die Radkappe, die hat hinten an der Rückseite, hat die auch wirklich so ein bisschen, wie der BMW M5 es später hatte, so eine Art Turbofan. Mhm. Also sprich, wenn die sich dreht, drückt die Luft in die Bremse rein. Mhm. Und die hat dann das Problem gemerzt. Das haben sie relativ schnell geändert. Dann gibt es noch, also so Autos haben nie einen Kunden hat das geschafft, aber es gibt in der Vorserie halt auch Fahrzeuge, die den Chromaußenspiegel haben vom 123er. Das sieht halt ganz skurril aus. Du hast dieses moderne Auto mit diesem Moondisc-artigen Radkappen. Alles ganz glatt, so gestreamlined, neudeutsch. Und dann den Chromspiegel. Das passt halt überhaupt nicht.
Ja? Krass, ne?
Und das ist so im Äußeren. Im Innenraum hast du andere Gurthöhenverstellung an der B-Säule. Die gab es so auch nur in den allerersten Modellen. Dann hast du, da bin ich aber nicht sicher, ob das in Kundenhand es geschafft hat, du hast ganz kurz eine andere Kombi-Instrument-Tachometer-Grafik. Die ist ein bisschen 123er-artig. Mhm. Das sind etwas höhere, größere, schlankere Ziffern. Sieht man in ganz alten Prospekten von der IAA. Mhm. Das sieht sehr, sehr skurril aus. Genau, das wäre jetzt eigentlich die Vorserie. Und jetzt die Autos wurden ja so angefangen, bis auf die Radzierdeckel, wurden die ja so gebaut. Und das ganz Skurrile ist, das kennen wahrscheinlich die wenigsten, der 126er war ja von vornherein mit einer elektrischen Zentralverriegelung als Sonderausstattung erhältlich. Das war damals ein Unikum.
Und das als ist Sonderausstattung?
Ja, ich glaube, der 500 SEL hatte die vielleicht Serie, der Rest war Sonderausstattung tatsächlich. Mhm. Und das war eine Bidruckzentralverriegelung. Das heißt, die hat weniger Unterdruck- oder Luftdruckverbindungsschläuche, war also deswegen fehlerunanfälliger. Und das war eine elektrische Pumpe, die den Druck hergestellt hat. Die war allerdings bis Februar 1980 vorne beim Auskühler-Ausgleichsbehälter. Da sieht man heute noch über den Fahrzeugen bis Ende der Produktionszeit, siehst du am Träger vom Kühlwasser-Ausgleichsbehälter so Vertiefungen, wo du so Metalldübel reindrücken konntest. Da war eine Unterdruckpumpe verbaut. Und das siehst du in den allerersten Prospekten, ist da eine schwarze Pumpe. Mhm. Das Problem ist nur, jeder, der so ein Auto mal näher sich angeguckt hat, wenn du den auf- und zuschließt und die Pumpe war da vorne nackt, die war nicht mit Schaumstoff umhüllt. Du hast also immer ein Brummgeräusch aus dem Motorraum gehört und das schickte sich halt nicht an für die S-Klasse. Mhm. Also ich schätze, das war so ein Komfortthema, dass man gesagt hat, die muss ganz schnell in die tiefsten Katakomben, hat so einen dicken Schaumstoffwürfel bekommen. So, und das war
quasi... Das ist ganz unten in den Kofferraum gewandert dann.
Im Februar 1980. Mhm. Und wenn ich die Liste weiter mir angucke, diese Stoßfängeränderung, die war wohl im März 1980. Das heißt, es gibt durchaus Fahrzeuge aus
Müsste drei Monaten... Müsste es theoretisch welche geben, die mit dem alten Stoßfänger rausgekommen sind?
Also ein Auto, wenn man wirklich ein Auto hätte, aus ganz frühen 1980er Produktion mit dieser Unterdruckpumpe vorne, dann muss der eigentlich auch die Vorserienstoßfänger haben.
Also wer von unseren Zuhörern so ein Auto hat, bitte Foto machen.
Sehr, sehr gerne, genau. Ein SEL übrigens, kann man sagen, gab es so eigentlich nie offiziell, denn der SEL wurde erst ab April 1980 produziert und dann waren diese beiden Änderungen schon eingeflossen. Mhm. Also wir können nur über SEs reden und das wäre vielleicht so die Vorserie, würde ich sagen. Da fällt mir jetzt auch eigentlich nichts weiter mehr zu ein. Und dann sind wir jetzt in der eigentlichen ersten Serie, so nennt man die halt unter Mercedes-Kennern, Fachleuten. Das hat sich so ein bisschen eingeschliffen. Und jetzt ist aber in der ersten Serie auch echt viel passiert. Das kann man auch, wenn man die Prospekte kennt oder auch vielleicht der Opa oder sonst irgendjemand so ein Auto noch hat. Es gab bis Sommer 1981 war die normale Klimaanlage, nicht die Klimaautomatik, über ein weißes Drehrad in der Mittelkonsole einstellbar, einregulierbar. Das war so ein bisschen wie im 123er. Mhm. Und danach kam erst der Wippenschalter mit dem Eiskristall. Mhm. Die Funktion gab es vorher nicht. Mhm. Das zum Beispiel gab es. Dann gibt es ja das große Thema des Energiekonzeptes, das zur IAA 1981 das Energiekonzept eingeführt wurde.
Genau, da haben wir schon drüber gesprochen.
Das hat man schon mal angerissen. Zeitgleich gab es dann die Deckenleuchte vorne oben beim Innenspiegel mit einer Verzögerungsschalterung. Mhm. Vorher war das also wirklich so 126er, Tür auf, Licht an, Tür zu, Licht aus. Also sprich, so eine moderne Funktion, die jeder kennt in jedem Polo, ja, das gab es in der S-Klasse erst 1980, mit Modelljahr 82. Mhm. Das darf man halt nie so vergessen. Und alles zeitgleich dann mit der Einführung des Coupés, weil das Coupé, die Coupé-Typen kamen ja dann ab 1081. Was jetzt auch ganz spannend ist zum Beispiel, der Scheibenwischer, finde ich einen der schönsten überhaupt, alleine wie der so tanzt über die Scheibe. Aber das Schöne ist auch, man sieht ihn nicht. Mhm. Er liegt versteckt in so einer Art Garage.
Zerstört die Linie nicht, ne? Wenn er da so steht, sieht man ihn eigentlich nicht, weil er schön verschwindet.
Genau.
Halb schon im Wasserkasten drin sozusagen.
Und da sieht man jetzt so ein bisschen den Ehrgeiz, den Spirit, würde man auch sagen heute, der Daimler-Benz-Ingenieure. Da gab es anscheinend Themen, würde man intern sagen, dazu, dass Kunden sich beschwert haben, dass da Schnee oder Eis oder sowas sich sammelt im Winter bei der Winterfahrt. Also hat man angefangen, dass man sogar nach Einführung der SEC-Typen, nämlich im Winter, im November 81, einen kühlwassergeregelten Flächenwärmetauscher eingebaut hat. Also hinter der Windschutzscheibe, die geht da sehr, sehr tief runter, weil die Wischer ja so tief liegen, dahinter ist ein kühlwasserdurchströmter Wärmetauscher, der immer diesen Bereich mit einem Bimetall geregelt im Winter wärmt. Dass wenn der Schnee weggewischt wird, der nach ein paar Minuten einfach wegschmilzt. Mhm. Und das ist Wahnsinn. Mhm. Ja. Heute würde man natürlich da einfach irgendwelche Heizdrähte hinterkleben und die Sache ist gegessen. Also es ist viel, viel einfacher. Damals ein unglaublicher Aufwand, aber es war halt nötig. Mhm. Und das war denen nicht egal, sondern sie haben dann einfach so weitergearbeitet. Dann gibt es noch so andere Kleinigkeiten. Das ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen Eingriff in die, wenn ich so ein Auto kaufen möchte. Die Sonderausstattung Wurzelnholz gab es eigentlich erst ab September 83 für die Limousinen. Vorher war das komplett nur den SECs vorbehalten. Das heißt, 2 Jahre lang konnte das keine Limousine kaufen.
Selbst im 500er nicht.
Meiner kennt es noch nicht. Mhm.
Alles Zebrano-Land.
Immer Zebrano, genau. Mhm. Dann ganz wichtig, das hat man ja auch schon mal angesprochen, für mich ist das ja so ein Herzensthema, der Reiserechner. Der Reiserechner wurde, wenn ich die ganzen Prospekte da von den IAAs und sowas mir durchforste und hier und da, wurde der gute 6 Jahre entwickelt und der war dann verfügbar, wurde vorgestellt auf der IAA 1983 für die V8-Modelle und wurde dann geliefert ab April 84 und für die Sechszylinder ab August 84. Und das ist halt auch ganz, ganz spannend, weil wir reden jetzt ja von Autos. Da muss ich auch sagen, da bin ich selber jetzt nicht ganz drin, wie bei einer Car-Jetronic, die ja keinen elektronischen Anteil hat, wie dort dann die Kraftstoffbemessung stattfindet. Mhm. Weil mir hat jemand erklärt von BMW,
also dir geht es darum, wie er es schafft, da den richtigen Verbrauch anzuzeigen.
Korrekt, korrekt. Mhm. Weil bei der K-E-Jetronic hast du halt eine elektrische Kraftstoffanlage, die kann halt abgleichen, was sie da jetzt genau reingespritzt hat und was nicht. Mhm. Das ist relativ simpel. BMW hat ja schon im E23, wurde mir erklärt von jemandem, der es wissen muss, zu Modelljahr 80, glaube ich, also in 79, so eine Art elektronische, mit der Motronik, eine elektronische Motorsteuerung. Und deswegen war denen ihr Bordrechner seit 1980 am Markt und hat funktioniert. Und Mercedes hat ja noch da relativ rudimentär, einspritzmäßig war die aufgestellt.
Man muss ja überhaupt sagen, dass man das nicht aus heutiger Sicht betrachten darf, sondern damals war es ja so, da gab es noch keine Navigationssysteme. Es gab auch kein Onboard-Entertainment, außer vielleicht einem Autoradio.
Ja.
Und da war das halt alles noch komplettes Neuland, diese ganze Elektronik im Auto. Ne? Und da war so ein Reiserechner, so simplizistisch, wie der aus heutiger Sicht aussieht, war das halt damals eine absolute Revolution.
Ja, absolut. Also das war auch so ein bisschen der Spieltrieb der damaligen Zeit. Ja? Du hast halt einfach gewusst, welche Strecke du fahren willst, gewusst, wann du ankommen möchtest. Und damit hat das Auto dir automatisiert, ohne dass du den Taschenrechner oder den Kopf aktivieren musstest, gesagt, okay, du bist dann da und dein Tank reicht noch so weit. Mhm. Natürlich kann eine Tankanzeige dir das ganz einfach darstellen, dass du siehst, okay, und du weißt vielleicht auch, der Tank reicht immer 500 Kilometer. Nur so hast du jetzt erstmals gesehen, das ist meine Reichweite. Also es war schon so ein bisschen, das ist der Beginn der Computerisierung, ja. Denn der Personal Computer, der hat ja auch erst Mitte der 80er Jahre eigentlich so richtig Einzug gehalten. Und ich weiß es gar nicht, der Apple One 76, 77 so irgendwie. Windows, glaube ich, auch erst Mitte der 80er. dann gibt es ja diesen berühmten Werbespot von Apple 1984 mit dem Apple-Computer. Das war ja so der Durchbruch und das auch nicht auf der ganzen Welt, sondern speziell auf den USA. Mhm. Das heißt, Anfang der 80er ein Auto zu haben, was auf Knopfdruck auswirft, wie lange der Tank hält und was ich verbraucht habe jetzt wirklich und wie schnell ich im Durchschnitt gefahren bin. Ich glaube, das war schon...
Ja, das war auch der Peak dessen, was mit der damals verfügbaren Rechenleistung einfach darstellbar war. Ja. Ne? Also ja. Viel mehr hätte man da nicht mehr machen können.
Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, natürlich ist das eine Spielerei, weil das Auto, sobald es in den Stau kommt, und das war früher, meine ich, auch deutlich anders als heute, dass es gab erstmal weniger Staus und wenn, dann waren es halt wirklich richtige Staus. Aber dieses stopfige Fahren, das wir heute sehr häufig haben, das gab es so früher nicht unbedingt. Und du hast halt dann einfach, wenn du, keine Ahnung, in Hamburg losgefahren bist, wolltest nach München, hast die Kilometeranzahl ungefähr aus deinem Atlas da eingetragen. Und dann hast du während der Fahrt immer gewusst, ich bin um 22.30 Uhr da. Mhm. Und das war schon, glaube ich, eine ziemliche Erleichterung für den Fahrer. Mhm. Und das war den Leuten das wert. Wir reden ja beim Reiserechner, ich meine auch in der ersten Serie, von ungefähr 1300, 1400 D-Mark. 1984, ich meine, da kostete der 280 SE Anfang 40.000 Mark, also ganz schön viel. Ein 190er kostete, glaube ich, 20.000 Mark. Und du hast dann quasi ein 15. für eine einzige Ausstattung ausgegeben. Mhm. Also beeindruckend.
Klartext Wirtschaft, der Podcast für die Macherinnen und Macher von morgen.
Mein Name ist Andrea Gerhardt.
Mein Name ist Frank Fercher.
Wir reden hier über alles, was die Wirtschaft bewegt.
Wir sprechen über alle wichtigen Fragen, zum Beispiel, welche technischen Innovationen beeinflussen denn eigentlich das moderne Unternehmertum? Oder mit welchen Strategien kann der aktuelle Fachkräftemangel effektiv bewältigt werden?
Hört rein.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dann noch ganz spannend, wenn wir in 1984 nochmal durchhüpfen, ab Ende 1984 gab es dann für die SEL-Typen erstmals eine Coupé-Sitzausstattung zu kaufen.
Genau.
Das heißt...
haben wir auch schon drüber gesprochen.
Du konntest halt dann erstmals wirklich einen Fond, neudeutsch auch, würde man jetzt sagen.
Mit Einzelsitzen.
Einen fondorientierten Innenraum für den Chef, ja, oder die Chefs, die hinten sitzen möchten. Fondorientiert, hast dann da einfach dann dich bequem hinlümmeln können. Einzelsitze, ein bisschen besseres Sitzen als auf so einer komischen Bank.
Und trotzdem blieb es immer bei diesem einen mittleren Luftausströmer, was eigentlich aus heutiger Sicht total irre ist. Ne? Also klar gab es noch, glaube ich, diese Luftaustritte unter den Sitzen,
ja, ja.
Aber der sichtbare Austritt,
ja,
der war nur in der Mitte so ein kleiner Schlitz. Also viel Luft gab es da hinten nicht und die Klimaanlage konnte da hinten auch nicht so richtig viel
aus. Und in der ersten Serie war auch witzigerweise dieser Luftaustritt unter der Mittelarmlehne quasi im Fond, da kam nur kalte Luft raus. Mhm. Der ist erst ab der Modellpflege, kommt da warme Luft im Winter raus. Da hast du im Winter also zumachen müssen, sonst kam da 0 Grad kalte Luft raus. Mhm. Also, aber es ist der erste Mercedes, der sowas hatte, sprich die haben schon sehr weit mitgedacht, dass da hinten anscheinend ein Anspruch da ist. Andererseits ist diese Klimaanlage, wenn wir da kurz drüber sprechen, ja auch so groß dimensioniert beim 126er. Der hat 1000 Gramm Kältemittel, ja, und der war ja auch von vornherein auf sehr hohe Klimaanlagen Ausstattungsquote ausgelegt für USA und Saudi-Arabien da unten, Middle East. Und die Klimaanlage ist auch sehr beeindruckend. Also, aber ja, so was man heute so kennt, das ist, man merkt, was für einen Luxus wir heute eigentlich haben. Ne?
Ja.
Genau. Ja, und dann vielleicht das Spannendste ist dann so Geschichten, dass in der ersten Serie auch so Sachen stattgefunden haben, wie es gab plötzlich eine Mehrstellenbedienung der Zentralverriegelung. Denn bis September 84 konntest du die Zentralverriegelung nur an der Fahrertür bedienen, danach an der Beifahrertür und am Heckdeckelschloss. Mhm. Das wurde mit dem 124er quasi eingeführt. Mhm. Dann gab es, also im September 84 ist eigentlich so ein ganz bedeutendes Jahr gewesen, weil wir reden immer noch von der ersten Serie. Da gab es dann die orthopädischen Sitze als Sonderausstattung mit den kleinen, diesem Verstellklavier, sage ich jetzt mal. Es gab plötzlich beheizte Außenspiegel, wenn man möchte. Es gab die großen Scheinwerferreinigungswischer mit integrierten Düsen, die eigentlich die zweite Serie erst eingeführt hat. Dann gab es die Änderung der Haubenschlösser. Denn bis dahin musste man im 126er, wie die SECs, musste man links und rechts vom Kühlergrill zwei Klammern quasi drücken und konnte ihn dann aufmachen, so 116er mäßig.
Was beim SEC bis zum Schluss geblieben ist.
Genau. Und danach hast du halt diese Zunge gehabt, die der 123er ja schon deutlich früher eingeführt hat. Also da hat Mercedes auch wirklich spezielle Sachen entwickelt, weil ja, die beiden Schlösser brauchtest du halt, weil es ging darum, man wollte Hochgeschwindigkeitsflattern der Haube vermeiden. Mhm. Und das ist halt schon bei dieser großen Haube schon ein Thema. Ne? Dann gab es noch, da habe ich aber auch kein genaues Datum, es gab noch relativ spät vor der Modellpflege das Schiebehebedach in der ersten Serie. Das heißt also, du kannst theoretisch ein ganz spannendes Auto haben, wo du denkst, das ist ein Selbstbau, aber es ist original. Mhm. Es wurde wirklich so in den letzten Jahren zusammengewürfelt. BMW, muss man jetzt ja auch sagen, hat ja, ich meine, zur IAA 1983 den E23 massiv nochmal aufgewertet. Da gab es dann ja auch lederbezogene Armaturentafeln und nochmal hier irgendwas. Dann haben sie den 47i Turbo eingeführt. Also haben wirklich sehr viel gemacht, um einfach Paroli zu bieten. Da gibt es auch diese verrückten Verstellschalter von der Sitzverstellung in der Mittelkonsole bei dem BMW. Und ich glaube, Mercedes hat sich da schon so ein bisschen im Zugzwang gesehen. Wir müssen noch mal ein paar Feature aus der Schublade holen. Das wäre jetzt so die erste Serie. Es ist sehr, sehr viel, ja. Gerade auch nur bei dem einen Auto. Aber das macht es halt umso spannender.
Dann ist er immer am Ball geblieben und hat dann aber eben doch dann die erste Mopf irgendwann mal stattfinden lassen.
Genau. Die Modellpflege, die richtige, das ist dann die zweite Serie. Wir haben ja eben drüber gesprochen. Da wir ja eigentlich vier sogar Serien haben, könnte man jetzt auch die dritte sagen. Aber es hat sich im Volksmund die zweite Serie für die Modellpflege oder auch Mopf abgekürzt. Verfestigt. Die kam mit der IAA 1985. Jetzt ganz spannend ist, ab der IAA 85 gab es übrigens endlich eine elektrisch längsverstellbare Lenksäule. Wenn man jetzt die Urpreisliste des 126ers von September 1979 von der IAA hat, steht da eine Sonderausstattung drin, mechanisch verstellbare Lenksäule. Die wurde in die Preisliste eingedruckt.
Gab's nie, ne?
Gab's nie. Mhm. Die wurde also intern, war die fertig entwickelt. Mhm. Wahrscheinlich gab's aber ein Problem mit dem Hebel oder mit dem Knopf, wie das bedient werden sollte, weil die sollte mechanisch sein. Und dann hat man einfach das Thema gestrichen. Mhm. Also man muss sich mal vorstellen, da könnte es sein, dass ein Abteilungsleiter seinen Kopf verloren hat vielleicht, weil da wurde das etwas teuer entwickelt, gedruckt, dem Kunden, dem Vertrieb mitgeteilt und dann musste man das heimlich fallen lassen, weil gibt's nicht. Mhm. Dann hat man wirklich 5 Jahre gebraucht, bis dann die elektrisch verstellbare gekommen ist.
Die auch nicht so dolle war, weil die konnte ja auch nur in einer Richtung hin und her, ne? Bis zum Schluss.
Ich hab's immerhin.
Es gab nie eine Höhenverstellung sozusagen.
Das stimmt.
Es gab eigentlich nur eine Längsverstellung.
Aber ich muss sagen, ich bin ja eigentlich der Typ von der Körpergröße, für den der W140 entwickelt wurde. Ich bin ja 1,90 groß, vielleicht auch mittlerweile nur noch 1,89, keine Ahnung. Und ich habe mir die Lenksäule nachgerüstet in meinem Auto, denn mir gibt die genau den Komfort, dass das Lenkrad 2 Zentimeter näher an mich rankommt, dass ich nicht mit gestreckten Armen da sitzen muss, weil der Sitz bei mir relativ weit hinten ist. Also eigentlich ist es ein Witz, aber es ist wirklich, dann, es bringt doch ein bisschen Erleichterung. Mhm. Und die anderen Leute, die halt super lange Gliedmaßen haben, die lange Arme haben, können das Lenkrad weiter reinfahren. Also, aber ja, das ist irgendwo amüsant, wenn man sich das heute, aus heutiger Sicht anschaut. Ja, in der zweiten Serie wurde halt ganz viel gemacht. Ne? Also ich glaube, wir brauchen jetzt nicht erklären, was die zweite Serie alles gebracht hat. Wir wollen ja eher so ein bisschen reden über Verbesserungen, heimliche. Und spannend ist, dass dann Anfang 1986 sind so Sachen passiert wie Sitzheizungsschalter, Fanfarenschalter und all so Sachen sind aus dem 124er übernommen worden. Also hatten nicht mehr diese Klemmen, sage ich mal, oder Halterungen, die man immer gesehen hat. Die wurden nicht mehr von oben in das Loch reingesteckt, sondern von unten unsichtbar. Ja. Das war dann im Innenraum auch deutlich wertiger gemacht, in meinen Augen.
Denn hinter dem Holz ist ja so eine, unter dem Holz ist so eine Aluminiumkonstruktion und auf der sitzt dann nochmal so eine Kunststoffkonstruktion und in die werden die dann eingeklipst. Ne?
Ja, ganz genau.
Und wenn man so einen Schalter mal in der Hand hat, das ist eine unfassbar wertige Konstruktion, diese Schalter. Ne?
Ja.
Also,
und das Witzige ist halt, die hatten ja die ersten Jahre im 124er, 126er auch keine LEDs. Die gab es nämlich damals noch nicht. Mhm. Meiner Kenntnis nach waren LEDs damals das, was VW im Golf 2 im Kombi-Instrument eingebaut hat. Diese kleinen Knubbis, das sind LEDs. Die waren aber relativ dunkel und die gab es auch nicht in jeder Farbe. Mhm. Man hat wirklich ganz miniaturisierte Glühlämpchen in diese Schalter eingebaut. Mhm. Also so aus der Hobby-Eisenbahn quasi.
Ja,
Wahnsinn.
Genau, genau.
Wirklich Wahnsinn.
Genau. Ich habe dann mal was, kleine Anekdote am Rande. Ich habe mir damals eine neue Holzmittelkonsolenverkleidung gekauft. Konnte man damals noch.
Habe ich auch.
Ist sogar noch nicht so lange her. Konnte man einfach zum Mercedes-Händler gehen und sagen, ich hätte gern die.
Inbezahlbar, ne?
Inbezahlbar. Und dann war die Frage, wie viele Löcher hätten sie denn gerne? Und dann kriegte man das genau mit der richtigen Anzahl der Löcher.
Ja,
ich wollte nämlich ein Loch mehr haben. Weil was mich wahnsinnig gestört hat, war, dass ich wenn ich nur Kassette hören wollte, trotzdem immer diese teure elektrische Antenne sich ausgefahren hat. Und die hat mir immer so ein bisschen leid getan, weil die sich dann immer mühsam ausgefahren hat, obwohl man eigentlich nur eine Kassette reindrücken wollte.
Und
deswegen wollte ich einen Schalter haben, mit dem ich die elektrische Antenne stilllegen kann. Und habe dann ganz lange nach dem entsprechenden Symbol gefahndet. Und es gibt tatsächlich einen Schalter von Mercedes.
Einen Antennenschalter.
Wo ein Antennensymbol drin ist. Und den habe ich mir dann da reingebaut. Das war also eine Sonderversion. Wenn jemand irgendwo einen 560 SEC mit so einem Schalter findet,
dann war es deiner.
Diamantblau Metallic, dann ist es wahrscheinlich meiner.
Das wäre eh spannend.
Ja.
Also ehemalige Münchner Zulassung.
Ja.
Vielleicht gibt es den Wagen noch irgendwo. Genau. Ja, ich habe diesen Schalter bei mir auch nachgerüstet, weil man hört dann doch irgendwas anderes halt eben im Radio. Und dann ist die Antenne halt geschont. Weil das Schlimme ist auch, ich habe mir selber damals, weil ich ein Jahr jahrelang im Alltag gefahren bin auch, zweimal in der Antenne gekillt. Weil man denkt, es reicht von der Deckenhöhe und du kommst auch ins Parkhaus rein und dann ist doch ein Schild irgendwo, was ein bisschen tiefer runterhängt und die knack, da reicht da ein ganz leichter Knack, ist dieses schöne Teleskoprohr kaputt.
Ja.
Also von daher, genau, also die Schalter wurden geändert Anfang 86, dann hat man, zum Beispiel ganz spannend ist auch, das fragen sich manche vielleicht auch, ist da ein Unfallschaden gewesen, stimmt da irgendwas nicht? Bis Juli 1986 lag das Reserverad im Kofferraum quasi falsch rum. Es hat dich die Felge angeschaut und deswegen haben alle, auch Rentnerfahrzeuge, die noch nie das Reserverad benutzt haben, leider häufig oben einen runden Kratzring um das Loch, wo der Nabendeckel drin ist, weil da war diese große goldene Abdeckung, die die Felge festgeklemmt hat im Kofferraumboden. Danach, ab Juli 86, war das Rad nämlich umgedreht, wie im 124er, und hatte einen arretierbaren Mülleimer, sagen wir mal, da drin, wo man Zeug reinwerfen konnte. Oder, wenn man das nötige Kleingeld hatte und Reichweitenpanik, gab es da diesen tollen, klassischen, kleinen Reserveradkanister.
Ganz tolle Erfindung, ja.
Genau. Ja. Und den gab es, glaube ich, sogar als Großversion mit 12 Litern oder sowas. Das ist die größte Version, die da reinpasste. Ich meine, da gab es zwei verschiedene Varianten auf jeden Fall. Genau, das ist eine spannende Geschichte. Dann gab es die für den 560er, das ist ja auch so ein bisschen das Herzensthema von vielen Leuten. Da gab es ja die HPF, das hydropneumatische Fahrwerk. Und das wurde erst im August 86 wirklich modellgepflegt, das Fahrwerk. Heißt dann HPF 2 und hatte dann nämlich die Möglichkeit, dass es um 24 mm abgesenkt werden konnte.
Was eine ganze Menge ist, ne?
Ja.
Also das ist ganz ordentlich.
Was ab 120 automatisch passiert ist, dann hat er ein echtes, ist wirklich so, ein Quecksilberschalter. Der saß dann witzigerweise da, wo früher mal die Unterdruckpumpe der Zentralverriegelung gesessen hat, nämlich vor dem Kühlwasserbehälter, sitzt ein Quecksilberschalter, der bei starken Ausweichmanövern sofort in die härtere Stufe reingeschaltet hat, dass der Wagen stabiler war. Denn der Wagen hatte jetzt plötzlich auch einen Stoßdämpfer-Symbol-Taster und damit konntest du die ganze HPF auf Sport stellen, auf knackiger.
Also hat eigentlich Mercedes den BMW-Fahrerlebnis als Schalter erfunden?
Theoretisch. Jetzt muss man natürlich sagen, August 86, Nachtigall, ich höre dir trapsen, die werden dann schon gesehen haben, was BMW alles so mitbringt, wie knackig und gut der Wagen vielleicht fährt.
Ja.
Und dann wollten sie zumindest sowas anbieten. Ja, dann gleich eigentlich kurze Zeit darauf später gab es dann in 986 das Mercedes- oder Daimler-Benz Fahrdynamikprogramm. Das ist ja so ein bisschen sperrig immer früher die Sprache gewesen. Da gab es dann ASD als Sonderausstattung, sprich automatisches Sperrdifferenzial für die Sechszylinder. Das ist so, wie der Name schon sagt, ein Sperrdifferenzial, was elektrisch angesteuert wird. Ich glaube bis 40 oder 60 km/h, also wirklich rein eigentlich zum Anfahren und wird halt durch Schlupf, durch Durchdrehen der Räder automatisiert gesteuert. Und dann hast du halt eben ein Sperrdifferenzial. Sonst hast du quasi kein Sperrdifferenzial, hast nur eine minimale Sperrwirkung. Ich hätte es gerne in meinem Auto. Ist wohl leider sehr anfällig im hohen Alter, diese ganze Technik, habe ich mir sagen lassen. Aber wenn du es nicht hast, kann es passieren, dass du mit deinem 300 SE bei Regen in der Innenstadt im Sommer, gerade wenn es wochenlang nicht geregnet hat, es hat frisch geregnet, du stehst auf so komischem Asphalt, willst an der Ampel nicht Vollgas geben, aber beherzter Gas geben und der bleibt stehen und der Tacho wandert und zeigt schon 40 km/h an und du stehst, weil der hinten einfach ein Rad dann durchdreht, weil du kein Sperrdifferenzial hast. So, parallel gab es dann erstmals ASR, also die Antriebsschlupfregelung. Wirklich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Denn jetzt sagen natürlich manche Hardcore-Sportfahrer, was will ich damit alles? Es ist heute in jedem Auto serienmäßig und es hat mit Sicherheit sehr vielen Leuten Probleme vermieden. Sei es das Anfahren im Winter, auf eben rutschigem Boden, sei es auch ein bisschen Schleudern in Kurven. Und ASR ist der Urvater vom ESP.
Es gibt aber auch Situationen, wo du das total verfluchst, weil du das selbst mit diesem Schalter, der da drin ist im Armaturenbrett, noch ein Schalter, ne?
Ja, ja.
Kannst du das nicht wirklich komplett deaktivieren. Du kannst es nur runterschalten in seiner Sensibilität.
Ja, genau.
Wenn du aber schon Schneeketten dran hast und jetzt mal irgendwie richtig Power bräuchtest, um irgendwo durchzukommen oder dich durch den Schnee zu fräsen, kannst du damit komplett vergessen.
Ja.
Also ich hatte selber damit mehrere Situationen, gerade hier in Süddeutschland
mit dem
in den Bergen. Ist das echt hochproblematisch, dass du das nicht komplett abschalten kannst.
Wobei,
ich hab lange das Internet durchforstet nach Lösungen, wie man das einfach ausmachen kann. Wahrscheinlich müsste man einfach die Sicherung ziehen in bestimmten Situationen.
Ich glaube, man kann das zumindest in den... Es gibt ja ASR1, da kommen wir gleich noch zu. Das ist das, worüber wir gerade reden. Da gibt es ein rotes Relais beim Sicherungskasten im Motorraum. Das müsste man theoretisch ziehen können. Ich bin nur gerade nicht sicher, ob ABS dann auch nicht geht. Denn,
wir haben in dem Moment egal.
Ja, das ist ein sehr gern genommener Fehler nämlich. Und dann hast du auch keinen Notlauf oder so. Das Fahrpedal, alles bleibt in Ordnung. Nur du hast kein ASR mehr. Das vielleicht. Ich meine, der Witz ist ja der, du hast den Schalter ja auch angesprochen. Es gab ja den ganz witzigen Schalter, den fand ich als Kind so beeindruckend, mit einem Schneekettensymbol. Ja, ein kleiner Reifen mit Schneeketten.
Genau.
Und das ist der Anti-Schlupfschalter oder Schlupfschalter, mit dem du halt eine höhere Schlupflinie freilässt. Eigentlich soll er dann Schneekettenfahren tauglich machen, aber so richtig aus ist es dann trotzdem nicht. Das stimmt. Ja.
Spricht für noch ein Loch in der Blende und einen zweiten ASR-Schalter.
So ASR-off.
Ja. Was man da alles noch machen könnte.
Also ich glaube, in der heutigen Zeit auch sicherlich einfacher, wenn Leute sich mehr mit Elektronik auskennen oder so. Dann ganz spannend, das ist auch wichtig für Leute, die einen Gebrauchtwagen jetzt suchen und kaufen. Eigentlich gibt es mit der zweiten Serie andere Lautsprecher im Fond, also größere Hecklautsprecher auf der Hutablage. Die wurden meiner Kenntnis nach aber erst ab 1186 in der Serie eingebaut. Also sprich, ein Auto aus früh 86 aus der zweiten Serie hat diese Dinger nicht. Es sei denn, sie wurden damals nachgerüstet irgendwann. Ist aber dann kein Unfallschaden per se. Ja? Also es ist dann halt Serie. Das ist ganz wichtig. Dann in 1987 ist sehr viel passiert. 1987 kam dann ein Tempomatsteuergerät, was einen Codierstecker hat. Also sprich, es ist immer das gleiche Grundsteuergerät. Hat einen Codierstecker je nach Motorisierung. Und ab da kann man auch mit 1 Kilometer Schritten quasi fahren. Sprich, ein Tipp nach oben bedeutet ungefähr 1 km/h mehr. Also sagenhaft für die damalige Zeit. Wurde so, glaube ich, auch nie kommuniziert, weil das halt früher nicht so, da hat man es nicht so gehabt. Man musste nicht exakt 30 fahren. Es reichte auch, wenn es 35 waren. Es war halt einfach nicht 50.
Er hat es auch, glaube ich, nicht angenommen. Also er hat es erst ab 38 km/h oder angenommen.
Genau.
Du konntest gar nicht 30 fahren.
Nee, es war ein schlechtes Beispiel, du hast recht. Ich meine sogar 40 ist der Wert, ab da zieht der erste Tempomat. Genau. Ja, wenn man es vorher nicht für notwendig
hat. Gab halt keine 30er-Zonen. Ne?
So simpel.
Ja.
Ich meine, eigentlich müsste man im Nachhinein, hoffentlich hört es keiner zu aus Berlin oder Brüssel, eigentlich im Nachhinein müsste man das Auto stilllegen, weil der Tachometer ja erst bei 20 beginnt. Du kannst ja gar nicht in der Spielstraße fahren, weil du musst ja erst mal 21 fahren, damit die Nadel sich einen Millimeter hebt. Woher weiß ich, ob ich jetzt 7 oder 14 fahre? Lass uns lieber schnell weiterreden.
Schnell mal raus, oder?
Genau. Das ist vielleicht ganz, ganz spannend. Dann gab es noch viele, viele andere Kleinigkeiten, die jetzt aber auch nicht so interessant sind. Dann das elektrische Heckrollo, das Schöne mit dieser Stange.
Ganz wichtig.
Genau, das gab es ab 1987. Vorher gab es das auch nicht.
Ganz wichtig, wenn von hinten BMW angebraucht kommt, nicht schneller werden, nicht zur Seite fahren, einfach nur das Rollo hochfahren.
Und dann beim 560er vielleicht mal die Kolben massieren. Genau, später. Ja. Apropos 560er, dann ganz, ganz wichtig, wahrscheinlich, wir schauen wieder nach München. Und 1987 war die Einführung der leistungsgesteigerten V8-Motoren mit Anti-Klopf-Regelung. Und da hat man definitiv nach München geschielt. Weil eigentlich, kommen wir vielleicht auch noch gleich dran, kurz dann vorbei, wollte man ja die neue S-Klasse, den W140, auf der IAA 87 vorstellen. Dass das ein 88er Auto gewesen wäre. Das hat man relativ schnell nicht hinbekommen, weil der SL ja auch in der Entwicklung war. Man wollte den SL ja auch dringend mal ablösen, weil der SL, muss man bedenken, war 1971 auf dem Markt und wurde natürlich auch heftigst gefaceliftet und modifiziert, speziell zu IAA 85. ist ja völlig ein neues Auto eigentlich vom Fahrwerk und so weiter.
Hat auch andere Motoren, hat er den M119 und nicht den M117?
Ja. Nee, ich rede vom 107er, rede ich jetzt noch. Aber der 129er war halt dann wichtiger, dass man gesagt hat, wir machen jetzt erstmal den SL fertig, dann kommt die S-Klasse. Also hat man sehr schnell gesagt, die S-Klasse schaffen wir nicht. Hat dann angeplant, dass die S-Klasse in 89 kommen soll, weil der SL sollte eigentlich Ende 87 auf der IAA stehen. Hat man beides nicht hinbekommen, also hat man theoretisch den alten Motor noch mal ein bisschen gepimpt mit der Leistungssteigerung durch die Anti-Klopf-Regelung und hier
also
und da.
Also aus 272 PS beim 560er wurden spektakuläre 279 PS.
Ja, genau, mit Katalysator, korrekt. Ja. Und es gab aber den ohne Kat ja noch, den Rüff mit 220 kW, 300 PS, genau. Ja. Dann gab es aber auch so Kleinigkeiten und das wird mit Sicherheit auch was dazu gehabt haben mit dem Luxus, der aus München dann kam. Es gab ab September 87 einen beleuchteten Schiebedachschalter oben im Dach. Das heißt, das kleine Symbol, was da war, war plötzlich illuminiert. Und ich fand als Kind sowas immer total beeindruckend, wenn du in so ein Auto in den 80er Jahren reingeguckt hast und es waren an entferntesten Stellen Symbole beleuchtet. Mhm. Weil ich immer dachte, wie kommt da das Licht hin? Mhm. Allein, dass die Lichtschalterrosette in der S-Klasse beleuchtet war und in allen anderen Mercedesen eigentlich nicht. Das fand ich, das war Wahnsinn. Ja? Und dann oben dieses kleine Symbol am Dach. Ja, das ist ja der Beginn der Dachbedieneinheiten quasi damals gewesen. Ja. Also phänomenal. Das gab es halt auch erst seit September 87. Dann gab es auch wahnsinnige Ausstattungsverbesserungen. Zum Beispiel war dann serienmäßig die Scheibenwaschanlage beheizt mit diesem Tauchsieder und den Scheibenwaschdüsen, die waren beheizt. Dann gab es eine völlig neue Klimaanlage, die ist Mikroprozessor gesteuert, hat einen anderen Umluftschalter, der nicht mehr mit Unterdruckschläuchen verbunden ist, sondern elektrisch steuert. Mhm. Dann gab es plötzlich auch ein Soundsystem ab 987.
Richtig.
Mit Lautsprechern in den Türen. Man sagt, da war Bose mit dabei, aber eigentlich glaube ich auch nicht. Das war doch eher mit Becker entwickelt worden, weil der 140er hat Bose mitgebracht, nicht der 126er.
Ein ganz seltenes Feature beim 126er.
Ja. Mit jeweils pro Seite eigenen Endstufen. Die Wattzahl weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber das war auf jeden Fall, ich meine, das war um die 100 Watt. Also für damalige Verhältnisse okay, aber es war überhaupt mal ein Soundsystem. Mhm. Es war überhaupt mal ein Soundsystem, weil BMW das mitgebracht hat. Der E32 hatte sowas als Sonderausstattung und Mercedes halt bis dato nicht. So. Dann auch so ganz kleine Feinheiten finde ich immer witzig. Erst seit März 1988 steht, wenn der Wagen Airbag hatte, nicht RS im Kombi-Instrument für Rückhaltesystem, sondern das heute bekannte SRS, Sicherheitsrückhaltesystem. Wir hatten, glaube ich, letztes Mal angesprochen, nochmal der Vollständigkeit halber an der Stelle, ab 1988, also dann wirklich Sommerbreak haben sie das geändert, gab es eine verbesserte Schalldämmung im ganzen Fahrzeug, dass sie nochmal eine Dämmmatte auf den Tank gelegt haben, die Abwasserläufe vom Schiebedachgehäuse, die hinten durch die C-Säule laufen, wurden mit Schaumstoff abgedeckt. Auf den Türverkleidungen wurde nochmal eine Schaumstoffwurst oben drauf gelegt. Also da gab es wahnsinnig viele Kleinigkeiten, die nochmal was verbessert haben. Und es gab auch noch eine Dämmmaterialien um die Lautsprecher in der Hutablage, um die Rollgeräusche aus dem Kofferraum rauszufiltern vom Innenraum. Also es ist schon beeindruckend. Dann 560er hatten wir, also 1987 ist quasi jetzt hiermit abgeschlossen. Was ganz wichtig an der Stelle schon mal sagen kann, ist, dass selbst in der zweiten Serie eigentlich auch so das Jahr 87 ein ganz spannendes war. Mhm. Jetzt kommt ins Jahr 88, ist ein ganz spannendes. Diese dritte Serie, da gehen wir noch drauf ein, das ist das 1989. Also es gibt eigentlich schon pro Jahr immer kleinere Unterschiede, andere Sonderausstattungen, hier und da ein Feature mehr. Und das macht es halt echt schwer, sein Traumauto, glaube ich, zu finden. Deswegen sind auch die Leute ganz happy, die einen haben, der dann irgendwie einigermaßen zu ihnen passt, wenn man jetzt auf diese ganzen Features achtet. Das macht ja auch nicht jeder.
Nach meiner Beobachtung gibt es eigentlich zwei Fraktionen. Es gibt die frugale Fraktion, die am liebsten noch Handkurbeln an der Tür hat und irgendwas ganz Frühes hat, wo möglichst wenig drin ist.
Ja.
Und dann gibt es noch meine Fraktion, die am liebsten einen ganz späten 91er hat mit allem drin. Dazwischen gibt es, und natürlich mit der höchsten Motorisierung, dazwischen gibt es eigentlich nicht so viel.
Viele achten da auch, glaube ich, gar nicht drauf. Das kommt, das ändern wir vielleicht mit dem Podcast, dass es jetzt den Interessenten ein bisschen das Bewusstsein schärft. Also ab 988 gab es dann auch den kurzen 560er, nämlich den 560 SE. Und
die seltenste Version,
haben wir schon gesagt. Ne? Genau, 1252.
Geringste Stückzahl von allen.
Die Zahl,
sogar die Sonderschutzversion gab es häufiger als den kurzen 560er.
Ja. Liegt auch daran, weil der kurze 560er wurde nicht in den USA verkauft, wurde nicht in Japan verkauft und nicht in Middle East verkauft. Mhm. Ist also eigentlich rein ein Europathema, kann man sagen. Mit Einführung dieses Modelltyps hatten auch dann plötzlich alle Fahrzeuge, die Pompadour-Taschen, also Netze an den Vordersitzlehnen hatten. Ich habe schon gesagt, eigentlich gar nicht so Netze wie im Taxi und die immer ausgeleiert sind. Das ist ab 988 in Pompadour-Taschen.
Genau,
so richtige Beutel, so Känguru-Beutel.
Dann wurde natürlich die Türverkleidung geändert in der Lederversion.
Genau,
vorher gab es dieses komische Muster im Leder, dieses Prägemuster.
Ja.
Und danach gab es eben diese Pfeifen, dieses Raffleder.
Genau.
Daran erkennt man auch eigentlich sofort die letzte Serie.
Also 988, ja, wobei das ist nicht ganz die letzte Serie,
nicht
ist der Witz.
Ja.
Also das ist, macht so schwierig.
Genau, das
macht so schwierig.
Ja.
Also du siehst wieder den Einfluss aus München. Weil BMW hatte erstmals so eine Art Nappa-Leder, so ein ganz weiches Leder. Das hatte Mercedes nicht. Mercedes hatte das von dir genannte, ich würde sagen heute, es klingt jetzt ein bisschen böse vielleicht, also nicht so hart gemeint, aber so ein Schweinsleder, so ein schweres, robustes Kutschenleder. Das hatten die da drin seit immer eigentlich, seit der Heckflosse. Ja?
Mhm.
Und das haben sie durchgezogen, auch optisch. Das sah immer eigentlich gleich aus, die Sitze. Die Kopfstützen waren anders, der Rest war immer gleich. Und dann kam BMW um die Ecke und hat mehr so ein bisschen so die Feinheit gebracht. Vielleicht so ein bisschen englisch-italienisches Flair, kann man sagen. Und da hat Mercedes mal eben aus dem Hut die sogenannte Softlederausstattung gezaubert. Mit eben weichem Leder, ganz anderem Styling, perforiertem Leder. Und das Schönste war in den Türen so gerafft. So schräg genähte, ja, eine Faltenbildung, eine gewollte. Und das wertet den Innenraum so dermaßen auf.
Ja.
Genau, das gab es auch ab 988. Dann gab es auch so Feinheiten wie eine andere Zentralverriegelungspumpe, die deutlich schneller pumpt und schließt. Also man steht dann vor dem Auto, wenn das System intakt ist, du verriegelst dein Auto und die Pumpe läuft eine Sekunde maximal, dann ist der Wagen verriegelt und öffnen genauso. Das, wenn man den Unterschied hat von zwei verschiedenen Autos, dann merkt man das, es ist schon deutlich, deutlich anders. Ja, und anscheinend ist auch durch den BMW 7er generell eine andere Klientel oder mehr Klientel in den Luxusmarkt gekommen. Denn das kennt man auch vielleicht von vielen Fotos, von eigenen Erinnerungen vom eigenen Auto. Bis Anfang 1989 war bei der Sonderausstattung Scheinwerferwischeranlage, war es eigentlich immer üblich, dass einer der beiden Wischer leicht schief steht. Und ab Januar 1989 hat man ein giftgrün farblich markiertes Relais erfunden, was irgendwie den Stromfluss länger aufrechterhält, auch wenn man nur ganz kurz den Wischerhebel getippt hat, dass die Wischer immer korrekt anlaufen und korrekt runterlaufen.
Dass die aber nicht mehr sieht schieben. Blöder aus, als wenn der so schief da drin steht.
Ja. Wobei für mich als Kindheit ist das so das Standard. Da steht eine schöne S-Klasse und da ist immer einer der Wischer vorne leicht schief, weil eben es wurde ganz kurz getippt, gewischt quasi. Und dann ist der Wischer angelaufen und stehen geblieben.
Mhm.
Also ja, es sieht komisch aus, gebe ich dir recht. Ich will auch nur sagen, ich finde es spannend, dass halt Daimler-Benz damals als wir sind das Beste und alles andere ist nichts, dass die sich dann Gedanken gemacht haben, wir brauchen da mal eben so eine Abhilfe für so ein neues Relais.
Mhm.
Weil das zauberst du auch nicht aus dem Hut.
Mhm.
Ja? Das haben sie geändert. Dann haben sie plötzlich auch wieder BMW. Der BMW 7er war ja auf den Markt gekommen, ich glaube von Anfang an sogar, mit so einer Art teleskophydraulischer Pralldämpfer in den Stoßfängern. Der kann ja irgendwie mit 4 oder 5 km/h kann der theoretisch in eine Parkhauswand rollen, hat vielleicht einen leichten Kratzer im Kunststoff, aber es poppt alles wieder raus, alles heil. Mercedes hat deswegen im Sommer 1989, also auch wieder Sommerpausenwechsel, hydraulische Stoßdämpfer vorne im Stoßfänger eingebaut. Nur vorne, hinten nicht. Das heißt, die vordere Stoßstange bei späten europäischen Modellen hat kleine Teleskopdämpfer, die bis 4 km/h in eine Wand fahren können und keinen Schaden am Auto anrichten. Außer vielleicht ein kleiner Kratzer an der Nase vom Stoßfänger. Phänomenal. Also da gab es anscheinend auch einen unbewussten Zugzwang, denn solche Informationen standen nie in Prospekten. Das wurde nie wirklich werblich genutzt, diese ganzen Verbesserungsmaßnahmen, die wir hier jetzt erzählen. Dann natürlich für die ganz großen Puristen, jetzt wird es natürlich auch schon echt, echt dünn, ab 789 gab es eine Umfirmierung. Ja, es gab ja die Daimler-Benz AG und plötzlich wurde ja diese Welt AG, da gab es ja den Herrn Edzard Reuter und was ich für ihn da alles gab, der mitgemischt hat. Man wollte Daimler-Benz als Weltkonzern aufstellen. Und plötzlich hat Daimler-Benz keine Autos mehr hergestellt, sondern es gab die neue Mercedes-Benz AG Holding. Und so ist also das Typenschild im 789 geändert worden. Und auf allen vorne dieser Kühlerträger im Motorraum steht dann auf dem Blechschild Mercedes-Benz AG und nicht mehr Daimler-Benz AG. Ich persönlich bin froh, dass mein Auto ein Daimler-Benz ist, weil er aus April 1988 ist. Ein guter Freund von mir hat auch einen 300 SE. Der ist, glaube ich, von Januar 1991, ein ganz spätes Auto. Das ist ein Mercedes-Benz. Mhm. Also ist jetzt natürlich nur witzig irgendwo, aber das sind auch Änderungen, die irgendwo da sind. Ne? Mhm. Und im Fahrzeugschein steht deswegen auch Mercedes-Benz oder Daimler-Benz. Mhm. Und auf dem Knöllchen auch. Ne? Also wenn ich ein Knöllchen bekomme, habe ich einen Daimler-Benz falsch geparkt. Ein modernes Auto ist dann ein Mercedes-Benz oder ein Daimler-Chrysler.
Ganz schlimm.
Genau. So, und jetzt kommt eigentlich, das ist immer die Frage Definitionssache. Theoretisch spricht man von der dritten Serie dann in 989, weil dort ist nämlich nochmal ein bisschen was geändert worden. Es gab zum Beispiel ein Shift-Lock-System. Das heißt, du kannst die aus P, die Automatik, nicht mehr rausbekommen, außer wenn der Schlüssel im Zündschloss gesteckt ist und du die Bremse trittst. Hast deswegen einen breiteren Zierrahmen um den Wählhebel, hast ein komplett neues Zündschloss, hast ein kleineres Lenkrad. Wir schauen wieder und winken nach München. Mhm. Statt 410 mm nur noch 400 mm. Also macht das Ganze ein bisschen moderner, nicht so ein Buslenkrad.
Ein bisschen sportlicher.
Genau. Hast neue Radzierdeckel bekommen, dann hast du neue Beplankungsfarben bekommen. Ja? Also es wurde deutlich mehr verändert, denn vorher hast du, wenn der Wagen in Blau-Schwarz-Metallic war, eine sehr gern genommene Farbe. Also dieses Schwarz-Metallic sieht das aus, es nennt sich eigentlich Blau-Schwarz, weil doch ein Tropfen Blau mit drin ist. Da hast du immer eine dunkelgraue oder eine helle, sage ich mal, graue Seitenbeplankung, Stoßfängerfarbe gehabt. Jetzt plötzlich war das super dunkel. Es gab nämlich nicht mehr 4 Kontrastfarben, sondern 12. Und das war halt eine ganz andere Optik. Und man muss sich jetzt auch bedenken, wir reden ja von einem Autohersteller, der will ja Geld verdienen. Wenn der jetzt statt 4 Farben in der Produktion 12 für Beplankungen einführt, muss eine andere Zusteuerung stattfinden. Und die Stoßfänger wurden damals ja auch schon vorlackiert. Also die lagen ja schon irgendwo und wurden quasi ja so ein bisschen just in sequence zugesteuert. Das war also eine wahnsinnige Erhöhung der Komplexität, sagen wir mal. Ne? Also es war ein Geschenk an das Auge der Kunden, aber dem Hersteller hat es nichts gebracht eigentlich. Ne? Also der Wagen wurde ja nicht besser dadurch. Dann ab 989 gab es plötzlich auch ASR 2 oder generell ASR für den M103. Das gab es vorher nämlich 6-Zylinder nämlich nicht. Und es wurde automatisch ASR 2. Das erkennt man daran, wenn man den Motorraum öffnet, hat man eigentlich bei ASR 1 einen ABS-Block und direkt daneben einen ASR dazu angeklemmt. Mhm. Bei den neueren Modellen hast du einen riesengroßen schwarzen Deckel. Der ist ein bisschen kompakter insgesamt als diese Einheit vorher. Und das ist dann ASR 2. Und das ist auch von der elektronischen Regelung und so weiter deutlich besser als das ASR 1. Mhm. Mhm. Aber hat natürlich trotzdem die Thematik, die du jetzt da gesagt hattest, das ist eigene Erfahrung. Dann auch ganz spannend, das hat mir immer sehr gut gefallen, weil es sieht halt so extrem aus, wenn du bei einer Limousine die Haube öffnest mit Klimaanlagenausstattung ab 989, dann hast du vorne 2 Doppellüfter. Also du denkst so, der Wagen fährt durch die Lüfter und nicht durch den Motor. Und auf den Lüftern stand ab Werk sogar drauf AEG. Wir reden ja vom Weltkonzern, ja. Aus Erfahrung gut, ja. War damals Konzern.
War nicht nur das Autotelefon von AEG, genau. Sondern auch die Lüfter.
Es war Konzernmitglied dieser Daimler-Benz AG. Das heißt, Mercedes-Benz hat eingekauft bei AEG nicht Waschmaschinen, sondern Lüfter für die Klimaanlagen. Dann gab es auch ein Ärgernis. Also das Ärgernis ist, glaube ich, erst später entstanden, als die Fahrzeuge älter wurden. Denn man hat dann auch aus Abgasgesetzgebung, was weiß ich, in 989 für die V8-Modelle eine Getriebeschaltpunktanhebung eingeführt. Da ist eine Art Bimetall im Getriebe wohl gewesen. Und die Schaltung 2 auf 3 wurde unter gewissen Getriebeöltemperaturen blockiert.
Richtig.
Sodass du mit 50 km/h bei 2.500 Umdrehungen mit eiskaltem Getriebe fahren musstest, bis der endlich mal warm wurde. Und dann schaltete er nochmal.
Damit der Cut schneller warm
wird. Genau, ne? Korrekt.
Aber unglaublich nervig.
Ja, und da gibt es sehr viele Leute, die das dann ausgebaut haben. Ja. Das kann man problemlos ausbauen. Ist natürlich mit dem Getriebeölwechsel verbunden. Aber das ist dann auch kein Fehler, wenn man also ein Auto aus 989 mit V8 Probe fährt, der dieses komische Verhalten an den Tag legt, dann ist das leider gewollt.
Das ist kein Bug, sondern ein Feature.
Genau, korrekt. Ja, jetzt sind wir ja schon ziemlich weit hinten in der Produktion, deswegen es können auch alle gleich durchatmen, dann kommt dieses Stenografieren hier zum Ende. Dann noch ganz spannend, ab 1089, nicht 989, wo ja eigentlich diese ganzen großen Änderungen waren. Nein, in 1089 hat man plötzlich, ich würde da gerne mal Vorstandsprotokolle lesen, was der Hintergrund war. Mercedes hat irgendwie seit Einführung, glaube ich, des 123ers, also Mercedes hat ja früher immer Teile im Motorraum und den ganzen Kofferraum lackiert, innen drin. Weil die waren dann nie voll verkleidet, sprich die waren dann lackiert. Und das war Galenitgrau. Man könnte auch sagen, so eine Art Mausgrau. Man könnte auch sagen, dass heute in Zuffenhausen Fahrzeuge gewollt für 10.000 Euro in dieser Farbe bestellt werden. Richtig. Nennt sich dann Paint to Sample, PTS. So war der Mercedes-Kofferraum früher lackiert. Das wurde ab 1089 umgeändert in tiefdunkelgrau, was eher wie schwarz aussieht.
Man sieht in beiden Fällen hat man das Gefühl, da wurde an der Farbe gespart. Ne?
Ja, aber man sieht es auf jeden Fall. Ja gut, das Witzige ist halt wirklich, der Heckdeckel im 126er hat ja nie eine Textilverkleidung bekommen. Mhm. Der 124er hat ja auch in der Modellpflege irgendwann in Ende 89 ein Formpressteil da reingebaut bekommen, was echt sehr schön wertig aussieht. Ist auch nur was fürs Auge, bringt sonst gar nichts. Kein Geräuschschutz, kein gar nichts. Hat der 126er nie bekommen. Mhm. Obwohl der E32, meine ich, auch sowas gehabt hat. Mhm. Bin ich mir gerade nicht sicher.
Hat natürlich auch eine gewisse Schutzfunktion. Ne? Irgendwas
Spitzes, ja, natürlich.
Genau. Irgendwas Spitzes im Kofferraum, man knallt den Deckel zu, hat man eine Beule drin.
Ja, absolut. So, das war's eigentlich. Dann gab es zum Schluss noch die Änderung, dass in Mitte 1990 kamen die neuen Becker Autoradios der Serie 2000. Das sind die mit dem silbernen Streifen in der Mitte. Mhm. Also es ist technisch wahrscheinlich noch mehr geändert worden, als es nur der silberne Streifen. Aber das ist so das Hauptmerkmal, was man da sieht. Jetzt nochmal das Ganze zusammenzufassen, weil es war ja sehr, sehr viel Input. Also man kann eigentlich echt sagen, Vorserie, Unikum ist auch nur aus Skurrilität, formschön, ja. Was Tolles ist aber super selten, wird es so nicht geben. Wenn einer so eine Radkappe hat aus der Vorserie und die er gerne verkaufen möchte, kann er sich gerne melden bei mir. Das suche ich die ganze Zeit schon, habe ich noch nie gefunden. Erste Serie.
Was zahlst du so? 10.000 pro Stück oder 20.000?
Ja, mit Sicherheit. Mindest, genau. Die erste Serie, die ist natürlich sehr, sehr selten, weil speziell in Deutschland, weil der Katalysator wurde halt ja irgendwann Pflicht für die Besteuerung, so um das Jahr 2000, 2001 rum. Das heißt, da sind sehr, sehr viele Fahrzeuge schon damals in Export gegangen, weil man konnte auch ursprünglich keinen Cut nachrüsten in den frühen Modellen. Mhm. Auch nicht bei dem, leider gibt es ihn ja nicht mehr, Paul Wurm, der Wurm-Cut. Der war ja sehr, sehr viel bahnbrechend, was der Mensch dort gemacht hat auf dem Gebiet. Das war aber sehr schwierig, weil dann eben diese Car-Jetronic nicht so wirklich Lambda-Sondentauglich war. So, deswegen haben viele Erstserien im Schlummerschlaf überlebt, bis dann irgendwann dieses H-Kennzeichen fähig war. Oder sind ins Ausland gegangen. Das heißt, eine schöne Erstserie ist sehr, sehr selten. Gefühlt sieht man fast nur Zweitserien, die überlebt haben. Weil die halt alle schon meistens dann Klimaanlage, Airbag und Cut hatten, also moderner rübergekommen sind. Also von daher die erste Serie, eigentlich war das gerade der Versuch eines Appells, ja? Dass wenn man eine erste Serie gut findet, dann sollte man das auch durchziehen, weil heute mit dem H-Kennzeichen ist es völlig egal. Und der Wagen sieht mit den 14-Zoll-Felgen und den doch schlankeren Taillen, weil nicht so runtergezogene Seitenschweller, er sieht noch futuristischer aus, finde ich, weil der so lang gestreckt und flach aussieht. Mhm. Wenn man jetzt überlegt, das Auto wird diesen September 45 Jahre alt. Ja, und das sieht man ihm eigentlich nicht an. Ja. Also halb so alt. Ja. Ja. So, zweite Serie ist natürlich, das ist der Evergreen. Ne? Also der Wagen, ob der jetzt Baujahr 86 oder 91 ist, sehen komplett gleich aus und sehen noch mal frischer aus, finde ich persönlich. Hat natürlich immer ein bisschen den Nachteil, dass der normale Mensch draußen, der das Auto sieht, es nicht unbedingt wahrnimmt als echten Oldtimer. Mhm. Sondern er denkt so, ja, ist das hier irgendein alter Opa Benz oder irgendein Angeberauto, der, keine Ahnung. Also ich glaube, viele würden nicht erkennen, dass der weit über 30 Jahre alt ist.
Das wird schon noch passieren, das ist einfach noch nicht durchgesickert.
Ja, das kommt. Was man auf jeden Fall sieht, ist, dass der 126er, wenn man eine alte S-Klasse sieht, ist das die alte S-Klasse. 116er sind anscheinend alle gut in Garagen, ja. 140er sind alle in den Ostblock verkauft worden. Das ist ganz, ganz selten. Gibt es mittlerweile wieder vermehrt Fahrzeuge mit H-Kennzeichen. Finde ich auch optisch nach wie vor komplett skurril, dass solche Autos, so neue Autos mit H-Kennzeichen rumfahren.
Eine Nachfrage habe ich noch. Es gab ein frühes Airbag-Lenkrad.
Ja.
Da war der Airbag wie so ein Kasten, ragte so ein bisschen aus dem Lenkrad heraus. Und dann gab es danach dieses Airbag-Lenkrad, das den 126er bis zum Schluss begleitet hat, später dann auch im 201er drin war, auch im 107er übrigens in vielen US-Versionen drin ist. Ab wann wurde denn dieses Airbag-Lenkrad geändert?
Genau, also das erste Airbag-Lenkrad, das ist ja das, wir hatten das ja, glaube ich, schon in einer Folge in der zweiten oder so erklärt. Also der Airbag kam ja im September 1980 an den Markt, an die Kundschaft. Da gab es dieses kastenförmige Lenkrad. Also das war dann 1980. Meiner Kenntnis nach lief das bis sogar in die zweite Serie rein. Ich meine, dass Ende 1985, so in 11 oder 12 1985, da kam dann das neue Lenkrad, was eigentlich mit dem 124er debütieren sollte. Was da aber Probleme gemacht hat anscheinend. Also die wurden, ich glaube, die wurden auch ein bisschen überrannt damals in Sachen Airbag-Nachfrage. Weil dann spätestens war der Airbag ja irgendwie doch was Besonderes. Früher haben viele Menschen, die Leute, die Allrad wollten, haben extra einen Audi gekauft. Haben das über sich ergehen lassen, dass es nur ein Audi 200 gab und keine richtige S-Klasse. Sie wollten Allrad. Die, die einen Airbag wollten und maximale Sicherheit, die mussten eine S-Klasse kaufen, weil es gab es woanders nicht. So, also dann heißt das formschöne Lenkrad oder das unsichtbarere Lenkrad. Das kam dann Ende 1985 raus. Da stand da dabei erst nur unten Airbag drauf. Und dann ab, ich meine Ende 87, da stand dann unten SRS Airbag. Also es gibt da nochmal kleine Feinheiten. Und der Witz ist aber auch der, dass da innen drin die Technik sich auch geändert hat. Also wer jetzt ganz auf Nummer sicher gehen möchte, der sollte eigentlich ein Auto kaufen mit einem Airbag-System ab 987. Weil dann wurden die ganzen Komponenten komplett geändert. Vorher gab es einen Energiespeicher, einen Spannungswandler plus das Steuergerät. Also drei Bauteile. Danach gab es ein Hauptbauteil und einen geänderten Airbag. Weil man sagt ja eigentlich, ungefähr 15 Jahre war die Haltbarkeit. Die ist ja lange, lange abgelaufen. Es gibt immer wieder mal Unfälle, wo man sieht, dass auch ein alter Airbag noch funktioniert. Ich glaube, es ist immer gut, wenn man das spätere System hat und die Airbag-Lampe korrekt ausgeht. Ich glaube, dann kann man da einfach, dann lässt man das so. Und es ist immer besser, ihn zu haben, als nicht zu haben.
Ja.
Und es gab vor ein paar Wochen, gab es im Ruhrgebiet einen Unfall mit einem 107er US-Modell. Sehr spätes Fahrzeug, der richtig heftig in geparkte Autos gefahren ist. Und da hat der Fahrer Airbag problemlos ausgelöst. Und der hat keinen neuen Airbag drin gehabt. Sprich, das war ein Airbag aus, sagen wir jetzt mal, Baujahr 88, also der war 36 Jahre alt, ja? Und der hat problemlos ausgelöst. So.
Beruhigendes Gefühl.
Ich finde es ein beruhigendes Gefühl.
Ja.
Also gerade für den Fahrer. Man kann ja heute noch diskutieren über Beifahrer-Airbags, weil das ist auch so eine Sache, das war ein Unikum. Mercedes hat 1984 im September serienmäßig, also in der ersten Serie auch schon, Gurtstraffer eingeführt für die vorderen Sitzplätze. Das heißt, der Beifahrer mit einem Gurtstraffer ist schon sehr, sehr gut bedient irgendwo. Und aus dem Hoffen wäre, dass gar kein Unfall passiert. Ja, über Prominente haben wir noch gar nicht geredet.
Richtig, weil natürlich war der 126er immer so ein Auto auch für Leute, die nicht so sehr aufs Geld gucken mussten. Ne? Und da haben sich dann schon ein paar prominente Namen angesammelt.
Absolut. Und du hast auch mitbekommen, den Werbespot, den ich rausgekramt hatte.
Ja.
Mercedes hat... Das ist nicht genau datiert. Ich meine, das wäre so 1988, 89, vielleicht auch Ende 89. Da gab es den Werbespot, der irgendwie gefühlt minutenlang nur Formelrennfahrzeuge sieht und laute Motorengeröhre und Leerlaufgasstöße, Menschen mit Helm und Overalls.
Also Rennszenen.
Und komplette Rennszenen.
Man weiß gar nicht, was das soll.
Und dann geht halt ein Rennfahrer langsam so weg und geht in so eine Art Halle, Garage. Und dann beginnt Sky Dumont zu sprechen und nicht von edlen Tropfen, sondern er sagt dann irgendwie, ich muss gerade selber überlegen, wie war das nochmal? Drei das von vier Formel-1-Rennfahrern oder nur Rennfahrer, nicht mal auf die Beschränkung Formel 1, glaube ich.
Privat einen Mercedes fahren.
Fahren privat einen Mercedes und dann siehst du einen 560 oder einen späten SEC, siehst du langschießen aus der Garage und
dann das entsprach natürlich auch der Wirklichkeit. Ne?
Also das entsprach auch der Wirklichkeit.
Alain Prost fuhr C126, Ayrton Senna fuhr C126. Es gibt Fotos von Nigel Mansell mit dem C126.
Jackie
Stewart hatte, glaube ich, eine Limousine.
Ja.
Aber also es gibt sogar Fotos von Walter Röhrl mit einer S-Klasse.
Ja, wobei die wahrscheinlich hat er wahrscheinlich gerne gefahren, aber die gehörte ihm nicht, weil ich glaube, er war ja dann von, das führte so wieder zu weit. von dem Deal. Beinahe wäre er ja für Daimler-Benz Rallye gefahren. Ja, ja. Deswegen gab es ja den Sport-Mercedes.
Gut möglich, dass das da entstanden ist in der Ära.
Genau. Und dann war er ja eigentlich unter Vertrag und dann doch irgendwie nicht. Nee, aber es gibt ganz spannend. Also das Thema begleitet Mercedes schon ziemlich häufig, aber muss auch sagen, nur bezogen auf den 126er. Mhm. Der 126er, da gab es sogar dann in manchen Unterlagen wirklich Erklärungen großartig. Zum Beispiel haben die gesagt, im Mercedes Aktuellheft zu IAA 83 wurde ein Zitat, da wurden Zitate abgedruckt, wo dann quasi Preise haben die das genannt, also wo dann so Lobhymnen, Lobesschriften auf die Autos abgegeben wurden von Mercedes-Benz. Und dann wird zum Beispiel gesagt, Quelle Automotor und Sport 1983. 19 von 26 Rennfahrern der Formel 1 fahren privat ausschließlich oder vorwiegend einen Mercedes-Benz der S-Klasse oder der Sonderklasse, in Klammern SEC, SEL. Begründung von Niki Lauda, weil es das Beste ist. Das muss ich auf der Zunge, ich kriege gerade selber ein bisschen Gänsehaut, Wahnsinn, weil ne? Das muss ich auf der Zunge
ganz
zergehen
nah
lassen.
Ganz nah an das Beste oder nichts.
Wir reden von einem total spießigen Auto. Ja. Natürlich ist das ein tolles Auto und es war das Beste vom Besten damals. Klar waren 7er BMW auch gut. Audi gab es damals überhaupt nicht. Also ein Audi 200 Turbo brauchst du nicht nennen in der Kategorie in meinen Augen. Jaguar brauchst du auch nicht nennen. Maserati Quattroport, also ganz ehrlich, der hat gegen die S-Klasse 0,0 angestunken. Außer vielleicht mit dem Flair, den er hatte. Und 19 von 26 Fahrern fuhren privat ein S-Klasse-Auto. Heute, ich glaube, kein einziger fährt eine S-Klasse. Es fährt auch kein einziger 7er BMW, auch kein einziger A8, weil da die Fülle eine andere ist. Mhm. Aber das ist trotzdem bezeichnend, muss ich sagen.
Ja, da sieht man es aber auch, wie der Markt sich verändert hat. Das war damals einfach so eine Sonderstellung, die sonst keiner ausfüllen konnte.
Aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Du hast gerade die ganzen Formel-1-Rennfahrer ein bisschen aufgezählt. Einen kann ich noch ergänzen, zum Beispiel Weltmeister Jody Scheckter. Der hat 1982, glaube ich, ein 500 SEL gefahren. Das ist ganz wichtig. Die anderen Rennfahrer hast du jetzt alle schon genannt.
Ja, aber wir können auch ein bisschen so mehr ins Gala-Fach wechseln. Ne? Also genau. Thomas Anders von Modern Talking gibt es tolle Fotos mit Nora und einer S-Klasse zusammen.
Ja, da gibt es doch auch so.
Oder Klaus Meine von den Scorpions.
Ja, aber da gab es sogar einen Crash. Es gibt ein Foto, wie das SEC-Coupé von Modern Talking von Thomas Anders, von Nora oder dass ich einen von den beiden zu Brei gefahren wurde. Ist dem nichts passiert und der SEC war vorne total platt. Mhm. Das hat auch die Sicherheit des Fahrzeugs gezeigt. Also ich glaube, ganz, ganz berühmt natürlich klar ist, dass die Politiker in Deutschland so ein Auto gefahren haben. Richard von Weizsäcker immer, 0-1, immer gepanzerte S-Klasse. Dann witzig, das wissen vielleicht manche auch nicht, Helmut Schmidt hat Anfang 1981 ein Anthrazit oder 82 ein anthrazitfarbenen 500 SEL Sonderschutz übernommen. Mhm. Dieses Auto hat Helmut Kohl übernommen.
Wollte ich gerade sagen. Nur mal ganz kurz. Musste er dann nach dem Misstrauensvotum an Helmut Kohl abgeben.
Genau, aber nur ganz kurz, um das mal einzuordnen, was so heutzutage abgeht in der Politik. Mhm. Dann hat das Oberhaupt dieses Landes, man kann es dazu stehen, wie man will, aber er hat einen quasi ein Jahre alten Panzerwagen übernommen, hat keinen neuen geordert, was er vielleicht hätte gekonnt, hat dieses Auto komplett durchgefahren. Gefahren bis 1991. Das heißt, dieses Auto ist 10 Jahre im Regierungsdienst gefahren worden, hatte auch einen deutlich 6-stelligen Kilometerstand und wurde immer weiter gefahren.
Ich finde ja auch die Tatsache, dass es insgesamt 1465 Sonderschutzausführungen von der S-Klasse gab, das spricht ja auch schon Bände, weil man da sieht, wie viele Politiker, wie viele teilweise wahrscheinlich auch Diktatoren dieses Fahrzeug geordert haben und was das für eine Rolle gespielt hat in diesen Kreisen.
Man muss natürlich eins dazu sagen, meiner Kenntnis nach war das erste Mal, also gut, es gab früher vor dem großen Zweiten Weltkrieg, gab Daimler-Benz auch schon gepanzerte Fahrzeuge ab Werk angeboten.
Richtig, es gab aber auch den 600er mit Sonderschutz.
Gab es auch gepanzert, aber Mercedes war immer jemand, der quasi ab Werk dir ein gepanzertes Auto geliefert hat. Sprich, die Kunden wussten, hier funktioniert alles, es klappert nichts, die Innenausstattung sieht gut aus, der ist gut nutzbar. Weil man muss ja jetzt eins bedenken, wenn man eine S-Klasse nimmt, einen 126er, der für heutige Verhältnisse innen drin jetzt auch nicht überschwelgend groß ist, und jetzt baue ich da 40 mm dickes Glas ein. Das heißt, die Türverkleidung wandert 40 mm pro Seite, ungefähr, sage ich jetzt mal, rein. Mhm. Das heißt, du hast dann nachher einen Innenraum von der kleinen E-Klasse, hast außen die dicke S-Klasse. Mhm. Weil der soll ja außen sich nicht verändern. Und das ist natürlich schon so eine Situation, weil es gab ja sehr, sehr viele Firmen damals, die so Fahrzeuge gepanzert haben. Also zu den Serien-Sonderschutzfahrzeugen kommen ja mit Sicherheit noch 500 bis 1000 nachträglich woanders getunte Fahrzeuge. Ja? Ja. Da gab es in Deutschland ganz, ganz viele Firmen, die sowas gemacht haben.
Aber gerade bei der Leibesfülle von Hermann Kohl zum Beispiel, schwer vorstellbar, dass das Auto innen drin dann mindestens 8 cm weniger Platz hat.
Er saß ja immerhin auch immer vorne rechts. Er hat auch immer gesagt, ich sitze nicht gerne hinten. Also er saß immer vorne rechts, weil da, weiß ich nicht, saß er halt am gernsten irgendwie so neben seinem Fahrer. Und
So, dann gab es für den Papst zum Beispiel auch die 126. Es gab, glaube ich, sogar zwei.
Ja.
Einer, der im Werk verblieben ist und einer, der nach Rom geliefert wurde, nochmal um 20 cm verlängert.
Mit Zentralsitz.
Auch gepanzert mit Zentralsitz.
Im Fond hinten, erhöhter Zentralsitz.
Der an, also für Johannes Paul II. Gebaut wurde, aber sogar bis zu unserem Papst Benedikt noch im Einsatz war. Selbst der saß dann da noch drin.
Ja, stimmt. Das war auf jeden Fall auch so ein Unikum, genau.
Dann hatten wir das schon erwähnt, aber für Nelson Mandela wurde ein Fahrzeug in Südafrika gebaut.
Du nimmst
gebaut.
Es mir gerade vorweg, genau. Das wäre für mich auch der spannendste Punkt noch gewesen, weil der Herr war ja im Gefängnis.
Ja.
Und es gab irgendwann ab, das bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, ab in den 80er Jahren, sagen wir jetzt mal, gab es in South Africa ein Mercedes-Benz oder ein Daimler-Benz-Werk.
In dem auch die S-Klasse
gebaut wurde. Und dort wurde die S-Klasse gefertigt, rechtsgelenkte Fahrzeuge für eben den Markt. Mhm. Hatte auch steuerliche Gründe natürlich, wegen Einfuhr und hier und da.
Aber mit Ende des Apartheid-Regimes.
Und die Werke haben irgendwie sich dazu entschlossen und haben das vorgetragen und gesagt, wir wollen ihm, Nelson Mandela, ein Geschenk machen, nämlich eine S-Klasse geben. Und dann wurde erst rumdiskutiert, hat Mercedes gesagt, ja, und dann hat man sich irgendwie zusammen arrangiert. Die dürfen das im Werk machen, in ihren Freischichten, und Mercedes sponsert alle Teile. Mhm. Das heißt, die haben jeder dann ein, zwei
Stunden. Eigentlich ein schönes Agreement, ne?
Also der Wagen war quasi fertig gebaut und keiner hat das verloren. Mhm. Alle haben gewonnen und dieses Auto ist heute im Fundus von Mercedes-Benz Classic und ist wahrscheinlich der berühmteste S-Klasse-Wagen neben dem Wagen von Kohl. Ein ganz, ganz berühmtes Auto aus meiner Kindheit oder die Serie, die kennt auch wahrscheinlich jeder, der das Auto gut findet. Man findet die manchmal bei YouTube oder man kann auch DVDs davon noch finden. Peter Strom.
Ja, Klaus Löwitsch.
Klaus Löwitsch, Peter Strom. Großartig. Da gibt es eigentlich am besten die ersten zwei Folgen, weil man merkt so, dass dieser Ex-BND-Mitarbeiter, der jetzt so ein bisschen Privatdetektiv mit Sonderpolizeirechten, könnte man heute sagen. Also es mutet heute schon sehr, sehr strange an, was er für Rechte hatte mit Deckung des BNDs. Und am Anfang hat er so ein bisschen Suchprobleme, sage ich mal, Findungsprobleme. Er fährt mal einen Jaguar, den Guldenburg Double Six Jaguar. Der wird auch gesprengt halb und angeschossen und der wird total desolat zu seiner Werkstatt gebracht und er schmeißt den Schlüssel so hin. Dann hat er mal den E32 gefahren, da wurde er auch angeschossen in dem Auto. Und danach fährt er komplett über 4-5 Staffeln immer einen SE 500er oder 560er, ganz selten auch mal ein SEL. Und das Auto hat so tolle Szenen und zeigt, das Schöne ist, zeitgenössisch, Ende der 80er, Anfang der 90er, nämlich genau das, wie die Autos waren. Mhm. Ganz häufig hatten die vorne nämlich das Problem, dass die Narbenkappe auf der Achse, also hinter der Felge, dass da Undichtigkeiten entstanden. Und dann kam vorne aus dem kleinen Sternnarbendeckel Fett. Und dann war die ganze Felge vorne rechts minimal mit Fett voll und so sternförmig rausgespritzt. Mhm. Also es waren nur kleinere Mengen, ja, so ölartige Abschneidungen. Oder der Wischer steht vorne schief und man sieht, wie der halt so, wie die Fahrstufe eingelegt wird, der hinten diesen Knicks macht, bis die Fahrstufe drin ist. Wenn du dem voll die Sporen gibst, wie das Auto hinten eintaucht und vorne anhebt und sich dann schnaubend davon bewegt. Also ich glaube, das Auto lebend zu bewegen, dynamisch, sind so die zweite und dritte Staffel von Peter Strom, glaube ich, Pflichtprogramm. Dummerweise kommt der Sommer, nicht die dunkle Jahreszeit, aber
wenn man genauer hinschaut, ist schon sehr schön. Es sind viele Kleinigkeiten, die man da so entdecken kann. Graues Leder hatte der immer.
Ja, genau. Und das war für mich als Kind wirklich so wahrscheinlich das i-Tüpfelchen, warum ich diese Baureihe so toll gefunden habe. Und
aber zum Beispiel auch in Dallas kam der vor, ne?
Ganz spannend natürlich auch Guldenburg. Also Guldenburg ist ja auch so eine deutsche Geschichte. Einfach so war früher die Bundesrepublik. Also für die Leute, die das Leid haben, sage ich jetzt mal, irgendwie Ende der 90er, Anfang 2000er geboren zu sein und sich jetzt dieses Auto toll finden und nicht so ganz verstehen können, wie früher die Welt war. Natürlich, Guldenburg sind reiche Leute, muss man auch mit Vorsicht bedenken. Aber so alles drumherum was da in diesen Folgen vorkommt. Das so war eigentlich die Bundesrepublik.
Ja, und das war natürlich auch immer ein Signal. Wenn man ausdrücken wollte, da kommt jetzt jemand Reiches, dann hat man dieses Auto genommen. Ne? Also Supernasen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger, da kam sowas vor.
Ja, haben die General gespielt und hatten aber nur ein 280 SEL.
Völlig egal, weil das Auto formal für alle Zuschauer gesagt hat, hier kommt jetzt jemand Wichtiges.
Mit dem Flaggenhalter und dann sitzt Mike Krüger und sagt, hier, machen Sie mal die Schranke auf. Ja. Das hat geklappt.
Ja. Also gibt es tolle Listen im Internet, wo man das alles nachlesen kann. Ich habe mir nur notiert, Kir Royale, Lethal Weapon, Die Hard, Mission Impossible, Aaron Brockovich, ein Fisch namens Wanda kommt auch in 126. Und natürlich immer wieder bei Derek und der Alte, MacGyver, Miami Vice.
Also am besten.
Also sie waren eigentlich wirklich überall da, wo man signalisieren musste.
Ja.
Hier kommt ein Chef, hier kommt ein Despot, hier kommt ein Reicher oder ein erfolgreicher Drogenschmuggler.
Aber Peter Strom ist wirklich das Beste, muss man sich echt angucken, weil da sieht man auch so die, früher gab es ja den Begriff die feinen Leute. Das sind vielleicht heute die oberen 10.000, das war aber dann früher auch schon so, die hatten halt wirklich noch Stil und Anmut irgendwo. Mhm. Und die haben auch nicht in überschwänglichem Luxus gelebt. Aber man sieht halt schon so, wenn der Peter Strom zu gewissen Ehefrauen kommen, wo der Mann verschwunden ist und draußen steht ein SEC und er kommt mit dem SE vorgefahren. Ja? Und dann dieses alte Villa oder es stehen dann auch mal BMWs da rum oder Jaguar oder so. Das ist halt schon ganz witzig. Und bei Guldenburg genauso. Dann ist dann eine Veranstaltung auf Schloss Guldenburg. Draußen stehen ganz viele 126er. Und so diese speziellen Leute hatten dann einen Jaguar. Also es war so, man hat wirklich diese Menschen haben mehr ausgedrückt durch ihr Auto als heute. Und ich glaube, dafür steht der 126er auch.
Was wir in dem Zusammenhang vielleicht auch noch erwähnen müssen, ist das Attentat auf Alfred Herrhausen 1989.
Das hat leider traurige Berühmtheit für die S-Klasse gebracht.
Richtig. Genau. Der gestorben ist in seiner S-Klasse, trotz B6, B7 Sonderschutz.
Muss man natürlich dazu sagen, also erstmal das Bild kennt wahrscheinlich jeder, wie der Wagen schräg mit hochgeklappter Motorhaube, aufgerissener Fronttür da rumsteht. Mhm. Da gibt es auch ganz spannende Reportagen zu, da könnten wir jetzt auch wieder einen eigenen Podcast machen über die RAF. Da haben sie eine Hohlladung genutzt, die es seinerzeit eigentlich gar nicht gegeben hat in Europa. Also führt es eher so ein bisschen in Richtung heutige Hamas-Ecke. Mhm. Und das hat dieses Auto halt dann einfach, und das war so eine hohe Gewalt, also wenn das fehl ausgelöst worden wäre mit einer nicht gepanzerten S-Klasse oder einem Golf, dann wäre das wäre nichts übrig geblieben vom Fahrzeug.
So, und das Bizarre an der Geschichte war aber dann eigentlich, dass Herrhausen gar nicht ursprünglich durch die Gewalt dieser Explosion gestorben ist, sondern durch ein Metallteil, was sich gelöst hat im Fahrzeug und was seine Oberschenkelschlagader zerstört hat.
Er ist verblutet.
Dann ist er eigentlich innerhalb von wenigen Minuten verblutet.
Ja, also man hätte ihn retten können, wenn die Sonderschützer, also nicht die Sonderschutzautos, sondern die Sonderschützer, weil das fuhren ja immer Kolonnen mit dem Fahrzeug. Das Schlimme ist, muss man sich aber auch überlegen, dass die Leute, die es ausgelöst haben, müssen dabei gewesen sein. Mhm. Denn die Lichtschranke war so, die machst du scharf, dann ist die scharf. Mhm. Und davor fuhr ein Auto durch und dann kam die Kolonne mit ihm. Und dann hat man erst dann bei ihm das gezündet und auch so hinbekommen, dass es auf Höhe der B-Säule die Druckwelle war, was dann die Fronttür aufgerissen hat. Und man sieht halt diese Bilder von dem Auto, dass sich die Heckdeckelhaut von der Unterstruktur gelöst hat und die Metalldeckel aufgeklappt ist, dass die Narbenkappen aus den Felgen rausgeflogen sind. Das muss man sich mal reinziehen, dass diese Tür aufgebogen ist. Ja? Und der Fahrer hat überlebt, der ist wahrscheinlich heute auch schon nicht mehr. Ja, aber hat überlebt.
Ja,
genau. Ja. Also man hätte ihn retten können, aber es war irgendwie ein sehr, sehr trauriges Beispiel. Aber der Wagen hat eigentlich nicht versagt, weil sonst wäre gar keiner überlebt. Also es hat schon seinen Sinn gehabt, nur diese Hohlladung, die es damals halt da gegeben hat, darauf war der Wagen natürlich, da ist heute auch kein Sonderschutzauto ausgelegt, weil das kannst du nicht konzipieren.
Ja, ja, aber da
also sieht man auch,
dass die RAF, die heute so gerne verklärt wird, dass das alles nette alte Onkels und Omas sind, eben damals schon eine ganz ernsthafte Bedrohung dargestellt. Aber das ist natürlich jetzt auch ein anderes Thema.
Ja. Genau. Also es gibt auch Freud und Leid, auch Leid natürlich bei dem Auto, aber auch viel Freud. Von daher, ich glaube, wir könnten jetzt sogar theoretisch noch mal eine ganze Stunde aufnehmen.
Absolut, aber ich würde sagen, an der Stelle lassen wir es erstmal bewenden und ich sage, Marc, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle.
Sehr, sehr gerne.
Dass du dein unfassbar großes Wissen mit uns geteilt hast. Den Applaus hast du ja schon in Teil 4 bekommen. trotzdem nochmal danke, danke, danke und ich hoffe, wir sehen uns, hören uns bald mal wieder. Es gibt ja noch mehr Mercedes-Fahrzeuge.
Also
die,
genau,
die vielleicht mal sprechen können.
Das, ne, wäre halt wirklich eine Frage. Das wäre wirklich, da brauchen wir euch, die Zuhörer, ganz aktiv. Also vielleicht an der Stelle kann ich eins mal sagen. Es wird definitiv einen Relaunch geben des sogenannten alten 5,6-Blocks. Vielleicht nenne ich den dann auch, weiß ich nicht. Ich bin ja für viele Menschen der Landgraf, wie ich bei Instagram heiße. Für viele nennen mich dann auch Herr 3,0, weil ich ja diesen 300 SE eigentlich fahre und daher die Ableitung kommt. Vielleicht gibt es auch dann einen Block, der heißt 3,0 und befasst sich wieder mit dem 126er vermehrt und natürlich mit den 80er Jahren Baureihen drumherum. Und es gibt halt so viel zu erzählen, ja. Also, und ich habe halt wirklich noch sehr, sehr viel Material, aber das braucht man halt wirklich, das Feedback von den Zuhörern, dass das nicht zu dröge ist, sage ich mal, zu steif, das Zeug. Weil das ist halt schon teilweise technisch, aber das macht es halt eigentlich auch aus.
Da sind wir einfach mal gespannt auf das Feedback und ich glaube, die Nachricht, dass du grundsätzlich bereit wärst, da wieder so ein bisschen die Fährte von früher aufzunehmen, die ist doch für alle eine super Nachricht.
Definitiv, es macht ja Spaß und warum nicht jetzt drüber erzählen, ja, vielleicht interessiert es irgendwann keinen mehr. Das Medium des Podcasts, das ist halt gerade sehr, sehr schön dafür. Ja. Und genau, also vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank, dass ihr so schön zugehört habt, dass wir jetzt uns getroffen haben für eine Bonusfolge. Das ist ja, glaube ich, auch Unikum bei dir auf dem Kanal.
Absolut.
Und
jetzt gab's noch nicht, vor allem nicht nach vier Teilen, die davor schon liefen.
Der Herr 3,0 ist halt eine Quasselstrippe.
Naja, also ganz, ganz super.
Vielen, vielen Dank,
Marc, für vielen, euer, vielen Dank.
Danke dir. Ja.
Und bis ganz bald.
Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
Wieder der,
ich glaube, das ist der Jungverkäufer mit dem weißen SUV, glaube ich. Oder ist das ein anderes Auto?
Das ist ein anderes Auto.
Das ist ein anderer.
Motorsäge. Ja gut, das ist ein Ferrari 12-Zylinder. Das ist schon nicht verkehrt.
Ja, aber der Klang ist schon... Klingt das ein Halbzylinderpaar mit einer Saga aus Zuffenhausen? Nicht schlechter.
Ich habe auch heute Morgen Rasen gemäht, das klang so ähnlich.
Vielleicht hast du einen 12-Zylinder-Rasenmäher.
Ich muss noch mal nachgucken.